SWR 2 Podcast.
Hey zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Fakt ab und ich freue mich mega. Ich bin am Start hier, Julia Nestlin für euch, die neu dazugekommen sind. Ich bin eine von den 4 Hosts, die den Podcast hier machen jede Woche. Und ich habe nämlich eine Gästin diese Woche, auf die ich mich sehr gefreut habe. Florence Randriana Risoa, grüß dich.
Hallo Julia.
Hallo, du sitzt im WDR in Köln im Moment und hattest eine ziemlich busy Woche, habe ich gehört.
Ja, die war recht voll, hast du recht. genau, ich habe erst für Quarks gedreht, das ist ja ein Wissenschaftsmagazin vom WDR. Da haben wir 2 Sendungen gemacht, das war ja recht intensiv in der Vorbereitung und dann habe ich nebenbei noch ein bisschen was für meinen eigenen YouTube-Kanal gemacht und dann auch noch ein Buch fertig geschrieben. Genau. Und ja, deswegen ist viel los die Woche, aber gute Sachen.
Gute Sachen. Und wir können ja praktisch virtuell anstoßen. Ey, herzlichen Glückwunsch zur Buchveröffentlichung. Nicht Veröffentlichung, aber zumindest zur Abgabe. Ne?
Ja,
das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ja, ihr hört schon, vielleicht kennt ihr sie ja auch, Florence, Moderatorin bei Quarks, unter anderem beim WDR. Und also ich kenne dich eigentlich von deinem YouTube-Kanal Dr. Flojo. Da machst du immer so Medizinthemen, auch viele Sachen, die eigentlich Leuten eher so ein bisschen peinlich sind, ne? Und klärst da immer drüber auf, was man da machen kann oder was eigentlich so die Hintergründe sind.
Ja, genau, zum Beispiel, richtig.
Und aktuell habe ich gesehen, ganz frisch ist ein Video draußen zur Musik.
Ja, genau, das ging gestern online und richtig, es dreht sich um Musik, weil ich mir so dachte, Mann, ey, was macht die denn eigentlich so mit dem Körper?
Ja.
Und das sind echt, also bei der Recherche, da hatte ich bei so vielen Sachen, krass, das müssen die Leute wissen. Also ich fand das einfach total spannend.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch diese Woche eine Studie gesehen. Vielleicht ist die auch bei dir im Video drin. Wir quatschen ja gleich drüber. Irgendwie so eine Metastudie, dass auf jeden Fall es einen halb so guten Effekt hat wie Sport auf die Gesundheit. Also auf jeden Fall auf die Psyche und auch auf das Physische in dem Sinne. Aber du weißt da bestimmt dann Bescheid, wie wirkt Musik eigentlich dann so im Körper? Also ich meine, klar, man wippt so mit, ne? Oder man kriegt mal Gänsehaut und so besonders Tolles. Aber es macht ja auch was mit uns.
Ja, es macht total viel mit uns. Also ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, wenn ich so gerade so meine Lieblingssongs anhöre. Also mir geht es dann einfach total gut. Man kann sich aber natürlich auch gruseln mit Musik. Ne? Also gerade wenn man mal so einen Horrorfilm anschaut und du machst den Ton aus, dann ist er nicht mehr wirklich gruselig.
Das stimmt, ja.
Also löst halt echt so Gefühle in uns aus, auch Erinnerungen zum Teil. Mir geht es zum Beispiel auch echt oft so, wenn ich einen Song höre, mit dem ich irgendwas Besonderes verbinde, also irgendein bestimmtes Erlebnis, dann bin ich da echt wie so zurückversetzt plötzlich in diesen Moment. Und ich finde das einfach unglaublich faszinierend, was einfach nur wirklich so ein, also am Ende ist ja Musik nur ein akustisches Signal und nicht mehr, ne? Eigentlich nur so ein Reiz, wie so ein Ton oder so ein Dong halt. Und was das aber alles so auslösen kann, das finde ich unglaublich toll.
Gibt es eigentlich ein Musikzentrum im Gehirn? Es gibt ja so ein Zentrum für Sprache und für Bewegung und so, aber gibt es auch was für Musik eigentlich, was da immer so dann aktiv ist?
Ah ja, das ist eine echt interessante Frage, um es ganz kurz zu beantworten, nein.
Okay.
Bisschen enttäuschend, aber jetzt kommt der coole Part. Musik, also es wird halt wirklich nicht nur in einem Bereich verarbeitet, sondern auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das ist eben auch das, was es so ein bisschen schwierig macht bei der Forschung. Bis jetzt weiß man nämlich gar nicht, also man weiß, was es alles im Gehirn machen kann. Also nicht alles, ne? Also ein Teil davon zumindest. Aber es gibt jetzt kein einziges Zentrum. Also es geht halt so los, wenn du jetzt Musik hörst oder einen Ton hörst, dann kommt er ja einmal natürlich übers Ohr, also vom Äußeren des Ohrs, durchs Mittelohr ins Innenohr. Von dort dann wird er weitergeleitet über den Hörnerv ins Gehirn. Und da wird er zuerst im Hirnstamm verarbeitet, also die Musik. Der Hirnstamm ist entwicklungsgeschichtlich der älteste Bereich vom Gehirn, auch Reptilienhirn genannt deswegen. Und da wird der Ton die Musik aufgegliedert und einmal analysiert und wirklich durch so mehrere Bereiche geschickt. Dann wird das Ganze weiter nach oben geschickt, so zur Hörrinde, also zu den grauen Zellen, und da nimmt man auch langsam bewusst wahr. Und aber auch da wird er nochmal ganz krass wirklich geordnet, gefiltert, Rhythmus, Melodie, natürlich auch Lautstärke und so weiter. Und das ist wirklich nur das reine Hören, dieser Weg. Und parallel aber werden noch andere Bereiche angesprochen, also zum Beispiel motorische Bereiche, Gerade wenn du dich zum Beispiel, wenn du mitklatschen möchtest oder so.
Ja, ist immer so wie so ein Impuls, dass man kann gar nicht anders. Die Deutschen natürlich am liebsten auf 1 und 3.
Richtig, genau. Aber das ist doch auch schon mal gut, 1 und 3. Genau, und da, also dafür brauchst du eben die Motorik und da sind mehrere Bereiche involviert. Dann zum Beispiel, kennst du das, wenn du zum Beispiel deinen Lieblingssong oder irgendeinen Song, den du magst, hörst und du hast so vor deinem inneren Auge auch direkt das Musikvideo dazu vor Augen halt.
Ja, oder so eine Stimmung, ne? Also, dass man gleich so denkt, oh, es wäre jetzt so die perfekte Musik für einen Roadtrip.
Ja, genau, richtig. Und also es heißt, ja, so emotionale Bereiche werden angesprochen oder Bereiche, die für Emotionen zuständig sind, auch visuelle Bereiche. Das ist echt total interessant. Und was echt was ich wirklich erstaunlich fand, selbst, also wenn du jetzt einen Musiker nimmst, also von mir aus einen Pianisten oder eine Pianistin und die in ein MRT legst, also eine Magnetresonanztomographie, so ein Bild vom Gehirn, und du spielst Musik vor, also ein Klavierstück. Auch wenn die Person sich nicht bewegt, sind trotzdem im Gehirn die Bereiche aktiv, die für genau die Fingersätze verantwortlich sind.
Ach, das ist ja verrückt. Okay, das, also man merkt dann so richtig, das Motorische ist sehr mit dem, was man hört, dann verbunden, ne?
Ja, extrem.
Okay, das ist ja super spannend. Aber also, was ja immer so die Frage ist, wie macht dann Musik, dass es, klar, für die Psyche sagen wir jetzt, ja, man fühlt sich wohl, das kann vielleicht dann auch irgendwas Positives ausschütten, aber dass Musik auch positiv für den Körper ist, also physisch, ist es gesund?
Musik ist total gesund, also wirklich extrem gesund. Eigentlich müssten wir alle nur Musik machen oder hören, wie auch immer. Mhm. Sowohl hören als auch selber Musik machen hat verschiedene Sachen. Zum einen zum Beispiel wird der Stresslevel gesenkt, weil Stresshormone weniger ausgeschüttet werden. Insbesondere das Cortisol sinkt, bekanntes Stresshormon. Das hat man zum Beispiel bei Chorsängern gesehen. Bei denen hat man das gemessen. Dann hat man auch bei Leuten, die im Chor singen, gemerkt, dass zum Beispiel die Abwehrstoffe steigen. Heißt also, das Immunsystem wird angeregt.
Deswegen hatte mein Chor noch kein Corona.
Womöglich, genau. Ich muss darauf zurückschieben. Der Herzschlag wird beschleunigt. Dann, was auch echt cool ist, ist, dass Endorphine ausgeschüttet werden, also diese Glücksgefühlshormone. Und auch noch ein Punkt zum Beispiel, wird auch der Botenstoff Serotonin vermehrt ausgeschüttet und der ist wichtig für die Neuroplastizität. Also das bedeutet ja, dass im Gehirn ganze Bereiche wachsen oder schrumpfen, also in dem Fall wachsen können. Und der wird eben auch verstärkt ausgeschüttet. Also heißt, Musik ist auch für die Neuroplastizität super.
Hat das dann auch was mit, also keine Ahnung, manche Leute spielen ja ihren Kindern irgendwie Mozart vor. Ich persönlich habe auch schon in Lernphasen, weil ich mir eingebildet habe, dass es bestimmt hilft, irgendwie Klassik gehört, weil ich dachte, ne, dieser Mozart-Effekt. Ist da dann auch, also insofern was dran, dass es irgendwie schlauer macht?
Was würdest du denn sagen, hat es geholfen?
Es ist schwierig zu sagen. Ich habe ja nicht einmal ohne und einmal mit Musik gelernt, ne, sondern es ist ja nur einmal. Ich glaube, es hat geholfen.
Okay, interessant. Ja, das glauben ja wirklich viele Menschen. Und das ist zurückzuführen auf ein Experiment von 1993. Da hatte man Probanden und Probandinnen Musik, also Mozart, vorgespielt. Und danach mussten sie so Aufgaben zum räumlichen Denken lösen. Und die konnten sie besser lösen, wenn sie vorher halt Mozart gehört hatten, als wenn sie vorher gar nichts gehört hatten oder aber so Anleitungen für Entspannungsübungen. Mhm. Und seitdem glaubt die Welt, dass Mozart schlauer macht.
Aber so wie du sagst, klingt es schon, als sei es nicht richtig.
Ja, leider nicht. Nee, also man hat halt gemerkt, dass zwar Musik durchaus Konzentration und auch Wohlbefinden steigert und dass wahrscheinlich deswegen die Leute leistungsfähiger waren oder besser die Sachen gelöst haben. Aber das erreichst du auch mit anderer Musik, die du magst. Also wohlgemerkt, die du magst. Und trotzdem heißt das nicht, dass Musik wirklich schlauer macht. Also das konnte man bis jetzt nicht beweisen oder wissenschaftlich wirklich fundiert unterlegen. Schlauer macht sie nicht, aber sie fördert ganz, ganz viele Fähigkeiten, zum Beispiel Empathie, dann den sozialen Umgang miteinander, dann durchaus Vorstellungsvermögen, das Vermögen auch zu planen, weil das, also jeder, der ein Instrument spielt, wird das wissen. Wenn man spielt, dann, du musst ja im selben Moment so ein bisschen vorausplanen, was als nächstes kommt. Gleichzeitig aber das, was du gerade gelesen hast, in den Noten umsetzen, also motorisch, und gleichzeitig auch noch kontrollieren, ob du gerade richtig gespielt hast. Also für viele Sachen ist Musik super, wahrscheinlich auch für die sprachliche Entwicklung zum Beispiel, aber schlauer oder intelligenter, das ist bis jetzt nicht bewiesen worden.
Na gut, ich habe es mir eingebildet in meinem Mozart-Hören. Jetzt haben wir schon ganz viel wahrscheinlich von deinem Video vorweggenommen.
Ach, ein paar Aspekte, aber ein paar sind da auch noch drin versteckt. Mhm. Also zum einen, wie kann man denn Musik in der Medizin einsetzen, aber auch so ein paar dunkle Seiten. Und dann aber auch noch so ein paar Fun Facts. Zum Beispiel fand ich eine Sache total interessant. Es gibt Menschen, die haben, also bei denen wird wirklich keine Empfindung ausgelöst, wenn die Musik hören. Also ich habe ja eben gesagt, dass da ganz krass Emotionen angesprochen werden, aber das gilt nicht für alle Menschen. Es gibt wirklich Leute, die empfinden nichts bei Musik, obwohl die prinzipiell durchaus sagen können, ja, das Lied klingt traurig, aber es macht mit denen nichts. Und da habe ich gedacht, echt, wie geht das? Also das finde ich total spannend.
Okay, woran liegt das?
Wahrscheinlich ist es so, dass die Verbindung von den, also von der Hörbahn oder von den Musikzentren besser gesagt, zu den Gefühlen nicht da ist. Fakt ist aber, dass andere Sachen, also zum Beispiel diese Gefühle werden schon angeregt, wenn die jetzt gewinnen oder irgendwo einen Jackpot knacken oder so. Also es ist nicht so, dass sie generell nicht fühlen können, die haben auch keine psychische Störung oder dergleichen. Es ist wirklich nur, dass diese Verbindung zwischen den Nervenbahnen wahrscheinlich nicht da ist, Musik und Emotionen.
Okay, also nicht böse sein. Wenn vielleicht euer Freund das Mixtape nicht toll findet, vielleicht kann er es einfach nicht toll finden. Eine Sache, die ich diese Woche gefunden habe, dachte ich, das löst vielleicht ein Problem in meinem Leben, weil bei mir ist Tee oder Kaffee immer entweder zu heiß morgens und lasse ich ihn ewig stehen und dann ist er zu kalt. Kennst du?
Kenne ich. Ich habe ja auch gerade neben mir eine Thermoskanne stehen und warte, dass der Tee ein bisschen abkühlt.
Ja, und ein Team von der University of California, die haben jetzt eine Idee, wie man einen Becher gestalten könnte, der den Kaffee am Anfang möglichst ein bisschen abkühlen lässt und dann aber zum Thermosbecher wird. Also der den Kaffee möglichst lang an der perfekten Temperatur hält. Finde ich ziemlich klug. Und das funktioniert, weil der Prof der Uni, der hat sich das ein bisschen von Kopffüßlern abgeschaut. Also ne, so Kraken, Kalamare und Tintenfische. Und er sagt, also was die da können mit ihrer, ne, die Farbe an der Haut verändern, dadurch, dass sie die Muskeln dort anspannen oder nicht, also die Farbsäckchen, die in der Haut sind, dann entweder erscheinen lassen oder sie wegnehmen in verschiedenem Verhältnis. Das ist eigentlich Science Fiction und dieses Prinzip könnte man aber für die Menschen nutzbar machen. Ich dachte mir, ja, mach einfach einen Tarnumhang draus, aber nein, er löst ein anderes Problem. Er fängt mal mit der Kaffeetasse an. und zwar haben die ein Material genommen, also sie haben Kupferplättchen genommen und in und auf ein elastisches Trägermaterial aufgetragen und im ungedehnten Zustand, also wenn man jetzt irgendwie sich eine Nylonstrumpfhose vorstellt, wo irgendwie, keine Ahnung, Konfetti oder sowas drin ist, da reflektiert das ganz viel, also weil die Teilchen nah beieinander sind und reflektiert 99% auch der Wärmestrahlung, die da meinetwegen vom Tee abgegeben wird. Aber wenn das ganze Ding gedehnt wird, dann wird entsprechend Wärme durchgelassen, das heißt, der Kaffee kann abkühlen. Eigentlich ein ziemlich simples Prinzip, haben sie jetzt aber geschafft, relativ günstig herzustellen, dieses Material. Und es ist halt auch vor allem wiederverwertbar, also und immer wieder benutzbar. Und deswegen ist das Ding auch noch nachhaltig.
Eigentlich das ist ja cool.
Ja, voll, oder? Und ich habe dann aber gedacht, okay, also ich habe jetzt da eine Tasse und dann automatisch regelt die das. Leider nein, ich wurde ein bisschen enttäuscht. Es wär zu schön gewesen. Aber es macht auch irgendwie Sinn, dass es nicht automatisch geht. Weil stell dir mal vor, nur weil dein Kaffee dann nicht mehr die richtige Temperatur hat, dann läuft er vielleicht irgendwie aus und die Tasse macht, was sie will. Oder dann ist es mal draußen warm und sie zerläuft völlig. Ich glaube, es geht da eher darum, dass einfach prinzipiell ein Material jetzt entwickelt wurde, was sehr breit einsetzbar ist. Also ich stelle mir vor, andere Situationen, in denen man oft so das richtige Mittel braucht, vielleicht, weiß nicht, so im Sommer beim Campen, ne? Du bist im Zelt, in der Nacht ist es super kalt, da wäre es schön, wenn es ein bisschen wärmt und reflektiert und morgens, sobald die Sonne draußen ist, schwitzt man da immer drin wie in einer Sauna. Vielleicht wäre das noch ein Anwendungsbeispiel oder fällt dir noch was ein?
Mir fallen generell so Sachen ein, ne? Wenn irgendwie ist es, also A ist schlecht und Z ist aber auch nicht angenehm und wenn man so eine Mitte braucht, Übergangsjacken zum Beispiel.
Auf jeden Fall, jetzt im Moment.
Da habe ich wirklich die Woche schon wieder, kam ich schon wieder an meine Grenzen der Fähigkeiten, weil ich echt dachte, okay, Winterjacke, also ich bin sowieso so eine Frierkatze, ich trage meine Winterjacke immer sehr lang, aber irgendwie war die Tage doch dann zu warm, aber sobald die Sonne dann weg war, war es wieder zu kalt mit so einer normalen Jeans.
Ja, oder wenn man halt den Berg hochläuft, dann wäre es schön, wenn es kurz mal zu einer Sommerjacke würde. Ja. Oder hier Butter aus dem Kühlschrank wieder rein. Ne? Die perfekte Butterdose wäre natürlich auch mal toll. Erst lässt sie ein bisschen aufwärmen, damit man sie schön streichen kann und dann kühlt sie noch ein bisschen auf dem Tisch. Wir hätten auf jeden Fall mehrere Anwendungsbereiche.
Also bei den Übergangsjacken wäre ich auf jeden Fall sofort dabei. Bei der Butter auch.
Bei der Butter auch. Habt ihr noch Ideen? Mir fällt zum Beispiel auch ein hier, Limo. Ne? Man hat am Anfang zu viel Kohlensäure und später zu wenig. Vielleicht wäre es da auch mal möglich, eine Lösung zu finden. Ist dann natürlich nicht mit Wärme, aber mit Kohlensäure. Vielleicht habt ihr ja auch so Alltagsprobleme, wo man eigentlich das richtige Mittel finden könnte. Schickt mal durch Ideen. Gerne per WhatsApp zum Beispiel, Sprachnachricht 0174 432 1508 oder auch faktab@swr2.de. Wir freuen uns immer sehr, sehr, sehr über eure Nachrichten und Ideen und auch Vorschläge zu Themen. Und by the way, hier, wenn ihr gerade in der App seid und uns hört, die Sterne und gute Bewertungen helfen uns mega, damit uns noch mehr Leute finden können. Das wäre ganz, ganz toll. Okay, aber kommen wir nochmal zurück, Florence, zu dir als Ärztin. Du arbeitest ja auch als Ärztin, unter anderem hast du auch schon in der Augenklinik gearbeitet. Und ich meine, ich bin ja auch Brillenträgerin und wenn ich dich mal hier habe, wir müssen drüber sprechen, auch über deinen Klinikalltag. Was sind denn so skurrile Dinge, die dir da vielleicht auch schon über den Weg gelaufen sind?
Skurrile Dinge. Also was mir die Woche selber passiert ist, und da dachte ich nämlich, du bist echt ein bisschen bescheuert. Und zwar habe ich mir ein Mascara-Bürstchen ins Auge gerammt beim Schminken.
Oh, ich kenn's.
Das ist echt, also es passiert wirklich oft oder mit so einer Wimpernzange. Und ich habe noch ganz oft in der Klinik damals gedacht, wenn ich so die Patientin dann vor mir hatte, oh Gott, das darf dir nicht passieren, einfach weil das so schmerzhaft halt ist. Mhm. Und manchmal auch echt richtig blöde heilt. Und ich habe es all die Jahre geschafft und diese Woche war ich selber dran. Auch noch einen Tag vorm Dreh, war super. Ja, genau, also das ist so eine ganz häufige Sache, ganz oft und skurril dabei gleichzeitig ist, dass Leute, klar, die bekommen irgendwas ins Auge oder die Kontaktlinse verschwindet irgendwo im Auge. Und dann das Skurrile ist gar nicht, dass das passiert, sondern vielmehr dann die Frage, die häufig dazu kommt. Und zwar, oder die Mutmaßung der Patienten und Patientinnen, ja, die ist auf jeden Fall hinters Auge gerutscht, heißt es dann immer. Und ich soll doch bitte mal hinterm Auge nachschauen. Und was halt Leute oft nicht wissen, ist, dass man, also es kann nichts hinter das Auge rutschen, weil das Auge so, oder die Bindehaut vielmehr, das ist ja so die äußerste Hülle von vorne, die ist so mit dem Augenlid verwachsen, da kann nichts hinter das Auge.
Oh, da sagst du was. Also ich habe diese Angst als Kontaktlinsenträgern auch sehr. Also vielen Dank dafür.
Musst du nicht haben. Das Einzige ist eben, dass die Linse so unterm Lid feststeckt und man sie wirklich selber nicht rauskriegt.
Okay.
Aber mehr kann da nicht passieren. Mhm. Dann auch so wirklich ganz skurriler oder seltsamer Moment, wo ich, also eine Frage, die ich wirklich so oft bekommen habe, war, also von einer Augenoperation, ja, nehmen Sie denn mein Auge dafür raus oder bleibt das im Kopf? Und da dachte ich auch dann immer so, ah, krass, okay, also
wie wird es denn gemacht? Wird so zur Seite geschoben? Was,
also du hältst halt die Augenlider auf mit so einem kleinen, das nennt sich so Lidspreizer, also so ein kleines Mini-Gerätchen aus Metall. Und das Auge bleibt im Kopf. Du kannst das gar nicht rausnehmen. Das ist ja über den Sehnerv mit dem Gehirn verbunden. Ja. Und da kannst du gar nichts durchtrennen oder herausnehmen, ohne dass da alles kaputt geht.
Ja.
Genau. Und da dachte ich aber auch oft so, ach krass, dass Menschen das nicht wissen. War auch so ein Punkt, weswegen ich dachte, okay, du musst da ein bisschen mehr Aufklärung betreiben.
Aber wie ist es, wenn dann am Augenmuskel zum Beispiel operiert wird? Dann kann man das Auge dann so zur Seite schieben und dann irgendwie drankommen? Oder?
Nee, auch nicht. Also du musst dann so ein bisschen die äußerste Schicht so aufschneiden. Also wirklich nur so die Bindehaut von außen. Und darunter liegen dann eigentlich, also fast schon, ist das ganz grob gesagt, liegen dann schon die Augenmuskeln und du drehst dir das dann einfach so ein bisschen. Aber dann kommst du da sehr gut dran in der Operation.
Sorry für alle, die da Ekel vorhaben. Es gibt das ja, ne? Dass Leute da so mit Augen ganz, ganz große Probleme haben. Das darf man in deinem Job, glaube ich, nicht haben.
Nee, aber das ist echt ein Phänomen. Ne? Also auch, ich weiß noch, auch von meinen Freunden und Freundinnen aus dem Studium früher, die fanden alle Augenheilkunde so eklig. Und ich dachte immer so, hä, das ist doch das sauberste Fach von allen.
Ja,
aber finden ganz viele Leute eklig.
Zum Beispiel auch, mir können Freunde teilweise nicht zugucken, wenn ich Kontaktlinsen in die Augen mache. So, ne? Da gibt es ja ganz viel.
Stimmt, ja, stimmt.
Ganz viel Befindlichkeit so. Naja. Ist es eigentlich so, dass man seine Augen trainieren kann, wenn man beispielsweise kurzsichtig ist oder weitsichtig ist? Dass man da einfach was machen kann, einfach mit einem Volkshochschulkurs, sage ich mal.
Du fragst gerade für dich selber, vermutlich. Also das ist ja so ein Aberglaube, der weit verbreitet ist, aber nee, leider geht das nicht. Also klar, ganz viele denken, dass man mit Augentraining was machen kann. Also dass zum Beispiel, da gibt es so bestimmte Anleitungen für die Übungen. Zum Beispiel malst du mit den Augen eine 8 in die Luft oder folgst einem Sekundenzeiger, der hin und her springt. So zum Beispiel, oder massierst so ein bisschen drumherum um die Augen. Aber das nützt nichts bei einer Kurz- oder Weitsichtigkeit, weil die hat ganz andere Gründe. Zum Beispiel, dass das Auge selber zu lang oder zu kurz gewachsen ist und da kannst du jetzt, wenn du da irgendwie Augenübungen machst, gar nichts dran verändern.
Nun, schon wieder ein Fake aufgedeckt.
Ja, leider.
Naja, was heißt leider? Also ich meine, sehr gut, das auf jeden Fall mal zu wissen. Und was ich mich auch gerade gefragt habe, weil Ineas und ich in der letzten Folge vor 2 Wochen war, die drüber gesprochen haben, über dieses blaue und rote Licht. Ne, es ist jetzt ja gerade irgendwie, jeder zweite Influencer sagt, ich habe jetzt eine Blaulichtfilterbrille und mir geht es so viel besser. Was ist dein Take dazu?
Den Trend habe ich doch gar nicht mitbekommen. Also ich kenne auch diesen Mythos mit dem blauen Licht. Ja. Also Fakt ist, was schon stimmt, ist blaues Licht, das ist ja kurzwellig und dadurch sehr energiereich. Und da stimmt, da dachte man lange oder hatte so gemutmaßt, dass das die Netzhaut, sprich so die Tapete im Auge, wo die Sinneszellen sitzen, dass die dadurch geschädigt werden könnte. Aber Fakt ist, also was man jetzt eigentlich mittlerweile weiß, ist, dass das Licht, die Lichtstärke von den Computerbildschirmen oder Smartphone und so weiter, dass die gar nicht ausreicht, um da irgendwas kaputt zu machen. Also nur mal so als Beispiel, die Sonne draußen an einem wolkenfreien Tag hat 100.000 Lux ungefähr. Mhm. Und so ein blaues Licht von dem Bildschirm hat nur 500 Lux. Also und auch mit dem Abstand und so weiter. Also da, nee, das blaue Licht macht an den Augen nichts kaputt.
Okay, nun, tut uns leid für alle, die da drauf reingefallen sind und jetzt auch eine Sonnenbrille gekauft haben. Das habe ich mich echt schon gefragt, weil es begegnet mir im Moment sehr häufig tatsächlich auf Social Media, dass die Leute sagen, ja, ich habe jetzt hier auch endlich so eine Blaulichtfilterbrille mir angeschafft. Aber Florence deckt auf, müssen wir gar nicht machen.
Nee, müssen wir gar nicht. Oder auch ein Mythos ist ja immer, dass blaues Licht zum Beispiel Schlafstörungen verursacht. Deswegen gibt es ja auch immer diese Nightshift-Funktion, ja, ne, auf Bildschirm. Und auch da ist eigentlich mittlerweile die Forschung, also an dem Punkt ist ja immer alles unter Vorbehalt, ne, Dinge ändern sich. Aber ja, aktuell sagt man da auch, nee, das konnte man jetzt nicht beweisen, dass es wirklich Schlafstörungen hervorruft.
Okay.
Also Nightshift-Funktion muss nicht sein.
Okay, alles klar. Mich nervt es immer abends sogar, wenn mein Bildschirm so orange ist. Dann kann ich das jetzt wohl guten Gewissens ausschalten. Wir haben vor 2 Wochen schon mal über ein Citizen Science Projekt geredet. Ihr erinnert euch vielleicht dran, da ging es um vergrabene Unterhosen. Ich weiß nicht, Florence, ob du die Sendung gehört hast damals.
Ja, aber die muss ich noch nachhören.
Ja, da, und zwar in der Schweiz wurden 2000 Baumwollunterhosen, Baumwollmännerunterhosen von ganz verschiedenen Menschen im Garten vergraben und dann wieder ausgebuddelt nach einer Zeit. Und daran, wie sehr die Baumwollunterhose von den Bodenorganismen zerfressen wurde, kann jetzt ausgelesen werden, wie gesund der Boden ist. Ne? Und ich bin ein großer Fan von diesen Citizen Science Projects, also wo einfach ganz, was sage ich, normale, aber nicht akademische Leute, einfach jeder, der Bock hat mitzumachen, daran teilhaben kann an dieser Forschung. Und diese Woche ist eins hochgeploppt, was ich unbedingt teilen wollte. Und zwar geht es da um Regenmessung in England. So, Spoiler, es hat viel geregnet, aber das Skurrile daran ist, die haben sehr, sehr alte Regenmessungen jetzt ausgewertet. Und vor schon fast 200 Jahren, 300 Jahren haben Leute auch schon Regendaten erhoben in Großbritannien. Aber wie? Natürlich mit Bleistift und Papier, ne? Und wunderschönster viktorianischer Schnörkelschrift. Und diese Daten wollten die jetzt mal auslesen in Großbritannien vom Wetterinstitut da und haben den Lockdown genutzt und diese, ich glaube, über 5 Millionen Daten waren es, von mehr als 16.000 Freiwilligen haben sie die dann digitalisieren lassen, also tatsächlich jede einzelne Zahl auslesen lassen. Sie haben es dann erkannt, diese Schreibschrift. Und jetzt haben sie neue systematische Daten von ab 1860, die wirklich sehr vollständig sind. Wir müssen uns mal vorstellen, 1860, das ist die Zeit, also so 1836 ist Darwin wieder zurückgekommen von seinen Reisen. Ich weiß nicht, Bridgerton, wer es gerade guckt, spielt 1816. Also es ist richtig, richtig, richtig lange her. Und sie haben unter anderem herausgefunden, dass es einen neuen Rekord für den trockensten Monat gibt on record. Bisher dachten wir, es war der Mai 2020. Nein, es ist der Mai 1844 gewesen. Unter anderem. Und es gab auch ganz kuriose Beobachtungen auf den Aufzeichnungen, weil natürlich, das waren ganz verschiedene Menschen, die dann so ein Regenmessgerät bei sich im Garten hatten. Seit 1860 wurden systematisch so Regenmessgeräte in Großbritannien und auch Irland verteilt. Und zum Beispiel gab es da eine Lady Baining, die für 52 Jahre immer schön den Regen gemessen hat. Und sie hat ihr Regenmessgerät sogar mitgenommen, wenn sie auf Reisen war oder zur Social Season, also wenn es dann die großen Bälle gab nach London. London. Oder es musste mal ein Regensammelgerät repariert werden. Deswegen war es eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt, weil jemand drauf geschossen hatte. Man musste erst ein Loch wieder stopfen. Es hat sich auch mal ein Vogel eingenistet. King George der V. hat sein Regenmessgerät versetzen lassen im Buckingham Palace. Es hat ihm nicht gefallen. Und eine Person hat irgendwann mal aufgehört mit den Aufzeichnungen, eine Notiz gemacht. Ich bin mittlerweile zu alt, dass es mich gerade noch kümmert, ob es in Großbritannien regnet. Fand ich auch sehr nett. Ja, und ja, Digitalisierung. Mal von vor 200 Jahren, aber die Daten wurden immer digitalisiert. Dachte ich, die sind auf jeden Fall schon mal weiter als manche Sachen hier. Manche Behörden bei uns hier.
Durchaus, ja.
Durchaus. Wahrscheinlich auch im Krankenhaus läuft immer noch auch noch viel mit Papier, ne?
Oh ja, also ja, leider. Man darf das eigentlich gar nicht sagen, ne? Aber es ist wirklich ganz viel mit Papier. Ich meine, klar, kommt immer auf die Klinik an, aber oh Mann, was man da manchmal so wirklich für eine Patientenakte umherläuft, um die dann irgendwo zu finden oder auch nicht, ja. Also da könnten wir auch sowas gebrauchen, so ein Projekt.
Wäre wahrscheinlich unter den deutschen DIN-Datenschutznormen dann ein bisschen schwierig.
Ah, ja. Also, ja.
Aber ja, ich find's richtig cool immer, so Citizen Science Projects. Es gibt auch gerade eins, wo man immer noch mitmachen kann in Deutschland, habe ich gesehen. Ich saß so letzte Woche, wo es noch schön war, jetzt ist ja nicht mehr so schön, abends auf dem Balkon und wollte Sterne gucken, habe gemerkt, hier in Mainz sieht man gar nicht so viele Sterne wegen der Lichtverschmutzung. Und es gibt da ein Projekt, das heißt Globe at Night oder Verlust der Nacht. Und da kann man praktisch selbst mit seinem Handy mitmachen und zeigen, wie lichtverschmutzt der Himmel bei ihm ist. Und das Projekt läuft immer noch. Finde ich cool. Kann man mitmachen.
Und was macht man dann genau?
Damit wird dann insgesamt eine weltweite Karte der Lichtverschmutzung erstellt. Also man lädt die App runter und kriegt dann Anweisungen und ich weiß nicht, ob man ein Bild macht oder es anderweitig beschreibt, aber damit wird dann, man hilft praktisch mit zu sagen, wie hell gerade mein Himmel ist. Es geht dann vielleicht auch darum, Sterne zu sehen, ob man einen sieht oder auch nicht. Daran kann dann gesehen werden, wie hell es eigentlich von unten verschmutzt ist, dass man die Helligkeit dieses Sterns nicht mehr wahrnehmen kann, zum Beispiel.
Ich finde immer krass, ne, wenn man so ein bisschen raus aus der Stadt fährt, nachts, wie toll der Himmel plötzlich aussieht.
Ja, absolut. Wenn man mal nicht mehr in der Stadt rumsitzt. Ja, aber das wird jetzt im Sommer wieder schön. Sterne gucken.
Ich freue mich schon drauf.
Ja, Florence.
Julia.
Ja. Ich glaube, wir haben schon wieder die Zeit hier gesprengt. So schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, sehr gern.
Und ich würde sagen, alle, die zuhören, schaut unbedingt bei Florence vorbei auf ihrem YouTube-Kanal. Dr. Flojo heißt du da. Und natürlich auch bei Quarks abends. Könnt ihr euch reinklicken. Wir haben euch da alle wichtigen Links in den Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Und wir freuen uns jederzeit von euch zu hören. Per WhatsApp 0174-4321-508 oder auch faktab@swr2.de. Vielleicht auch, wenn ihr Ideen habt, irgendwie andere coole Leute wie Florence, die wir mal einladen sollten, die auch was Spannendes zu erzählen haben, machen wir sehr, sehr gerne. Und Florence, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und würde sagen, bis bald.
Bis bald, Julia.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.